Yo, what's up? Das EM-Update von Bravo Sport. Donnerstag, 8. Juli 2021. Nur noch ein Spiel ist offen bei der Europameisterschaft. Die Halbfinals sind durch Grund genug, das alles nochmal aufzuarbeiten. In der vorletzten Ausgabe vom Bravo Sport EM Update. Ich bin Tobi und find's nice, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei ist heute zum ersten Mal nicht der Olli, nicht der Jonas, dafür Andreas, der uns aus der Redaktion von Bravo Sport unterstützt und den wir heute mal vors Mikro gezogen haben. Und wir schauen einmal zusammen auf die finalen Europameisterschaftsentwicklung und wir nehmen das Ganze auf am Donnerstag 9.45 Uhr. Insofern kann ich noch sagen, guten Morgen, Andreas.
Hallo und guten Morgen an alle da draußen und freue mich sehr, hier zu sein. Immer schön Feedback geben.
Immer schön Feedback geben. Langweilig war diese EM nicht. Wir geben quasi der EM jetzt ein Feedback. Eine Ausgabe haben wir ja dann noch vor der Brust und da werden wir uns am Montag dann hören. Also das könnt ihr euch schon in den Kalender eintragen. Da gibt es dann die große Finalrückschau und nochmal die große Bewertung. Und langweilig, wie gesagt, ist es bisher auf gar keinen Fall. Ich finde es immer noch schade, dass es eigentlich dann bald schon wieder vorbei ist. Andererseits, nächstes Jahr WM. Im Winter dann in Katar, das sind jetzt noch 16, 17 Monate, glaube ich. Wenn ihr Lust habt da draußen, dann gibt es dann natürlich auch ein großes Bravo Sport Winter WM Update. Bis dahin sind es aber noch ein paar Tage. Also bleiben wir beim Hier und Jetzt. Europameisterschaft, die Halbfinals haben wir uns angeguckt und sind jetzt dabei, dass das Endspiel steht, Italien gegen England. Und ganz grundsätzlich die beiden Halbfinals, die wir jetzt gesehen haben, Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark, waren zwei Halbfinals mit spielerisch hohem Niveau und hoher Spannung. Also selbst wenn Deutschland raus ist, als neutraler Zuschauer, konnte man sich das ganz gut anschauen, ne?
Absolut. Also insbesondere Italien, Spanien war eine Augenweide, würde ich es fast nennen. Also gestern war natürlich ein etwas anderes Spiel, würde ich mal sagen. Ja. Natürlich auch von den Spielanlagen her der beiden Mannschaften. Zwischendurch hatte ich ehrlich gesagt gedacht, boah Mensch, bloß keine Verlängerung. Wobei nachher lebte das Spiel einfach von der Spannung.
Die Spanier, um vielleicht jetzt mal mit dem ersten Halbfinale zu beginnen. Die Spanier waren in diesem Halbfinale, ich weiß nicht der Underdog, aber zumindest waren sie für mich die Mannschaft, die insgesamt übers Turnier mehr zu kämpfen hatte als die Italiener. Und sie waren dann in diesem Spiel gegen die Italiener, fand ich aber besser. Und Oyarzabal, über den haben wir ja vor der Aufnahme noch geschrieben, der wurde dann ein Stück weit zum tragischen Symbolbild der Spanier, weil er mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen hat. Und das ist eigentlich schon der Kern des Ganzen, was Spanien an Chancen versiebt hat, geht halt in dem EM-Finale, Halbfinale nicht. Passspiel im Mittelfeld war stark, aber so wie ich es in einem der letzten Updates schon gesagt habe, im letzten Drittel fehlt denen irgendwie die Effektivität, also auch die Kaltschnäuzigkeit. Insofern passt es irgendwie rein. Federico Chiesa, der in der 60. Minute mit einem schönen Schlenzer das 1:0 macht für Italien. Und eine ganz coole Story dahinter. Sein Vater Enrico Chiesa hat auch für Italien gespielt und viele große Spiele gemacht und traf bei der EM 96 auch. Also zwei Chiesas, die schon bei der Europameisterschaft genetzt haben. Beim Vater war es die Anfield Road, da gegen Tschechien und hier war es jetzt das Halbfinale, auch nicht ganz unwichtig. Die Spanier kamen aber zurück. Alvaro Morata, der über Social Media richtig viel einstecken musste zuletzt, der sogar Morddrohungen bekam, auch gegen sich und seine Familie, also ganz eklige Dinge, machte seinen dritten Turniertreffer, ein weiterer wichtiger Treffer, den er hier macht für Spanien und der hat Spanien in die Verlängerung gebracht, da haben sie sich dann beide durchgeschleppt und dann stand das Elfmeterschießen an und Giorgio Chiellini, was für eine Legende, nimmt sich bei der Seitenwahl Spaniens Kapitän Jordi Alba zur Brust und umarmt ihn und hebt ihn hoch und sagt, ja, geil, Elfmeterschießen. Einige haben dann auch geschrieben, damit hat Italien das Elfmeterschießen schon vorher gewonnen, 0. Und Alba hat das Ganze nicht so gefallen, Chiellini, cooler Typ, bei aller Härte auf dem Platz hier manchmal an den Tag legte, trotzdem super sympathisch. Und am Ende verschießt dann ausgerechnet Morata den entscheidenden Elfmeter. Ich hoffe, er hat Instagram und Co. gar nicht mehr geöffnet seitdem. Und dann ist es bei den Italienern der gebürtige Brasilianer und eingebürgerte Jorginho, der den finalen Elfmeter macht. Die Italiener feiern sich, ihre Fans, Torwart Donnarumma vor meiner Wohnung, Autokorso. Und damit haben sie es ins Finale geschafft. Es war nicht ihr bestes EM-Spiel von den Italienern. Also 16-17 Torschüsse, Spanien klar überlegen und Spanien auch mit fast dreimal so vielen angekommenen Pässen. Also die Statistiken klingen deutlich. Aber am Ende scheitern die Spanier an ihrer Chancenverwertung, muss man so festhalten, denke ich.
Und da hast du absolut recht. Ich meine, du hast es schon angesprochen, diese Mega-Chance von Oyarzabal. Ja, Mensch, sowas muss drin sein, leider. Das muss man so sagen.
Leichter wird es nicht.
Wer solche Dinger nicht macht, der kann am Ende nicht gewinnen. Und ich meine, die Spanier haben ja eigentlich auch über das gesamte Turnier her, der spanische Fußball ist darauf angelegt, nach wie vor den Ballbesitz, den entscheidenden Pass, und im 16er muss jemand stehen, der die, ja, muss ein Knipser stehen. Ja, so. Mhm. Und du hast gesagt, 3 Tore, Morata, ja, aber bei den Chancen, die die Spanier eigentlich kreieren pro Spiel, muss da mehr rausspringen. Die Spanier haben vorne ein Stürmerproblem.
Mhm. Übers Spiel selber Spanien besser, aber wie wir es rausgestellt haben, die Tore haben sie dann eben nicht gemacht. Das ist eben das große Problem daran. Übers Turnier die Italiener für mich aber verdient im Finale. Seit dem 13-0 im Auftaktspiel dachte ich generell, puh, die Italiener sind doch schon mal deutlich besser ins Turnier gestartet, als viele gedacht haben. Roberto Mancini hat da wirklich eine Einheit geformt und sie auf große Spiele vorbereitet. Und diese großen Spiele haben sie bis jetzt bestanden und stehen daher verdient im Finale für mich. Wie siehst du es? Italien würdiger Finalist?
Absolut, Tobias, absolut. Und sie haben nicht nur im bisherigen Turnier stets saustark gespielt. Sie waren eigentlich auch im Halbfinale, trotz der Chancen, die die Spanier hatten. Wir haben es eben angesprochen. Sie haben das Spiel letztendlich trotzdem, finde ich, verdient gewonnen, weil sie haben immer dann, wenn der Druck zu groß wurde, der Spanier, mutig selbst nach vorne gespielt, haben den Ball ferngehalten aus der eigenen Hälfte und hatten trotzdem auch in der Verlängerung mehrfach vorne die Chance, bereits vorzeitig das 2-1 zu machen sogar. Also sie haben mutig gespielt, sie haben offensiv gespielt und ganz ehrlich, wer so auftritt, der hat es verdient.
Abschneiden der Spanier. Ich sehe es als Overachievement. Du hast gerade schon gesagt, die Spanier haben tendenziell ein Stürmerproblem. In 6 Spielen, 5-mal unentschieden nach 90 Minuten, ist dann halt auch zu wenig. Ne? Das unterstreicht ja nochmal das, was wir gerade gesagt haben.
Ja, klar, sicher. Wobei Spanier, Overachievement, klar, du hast im Halbfinale eines großen Turniers immer einen, der sich da irgendwie reinmogelt. Ja, also bei allem Respekt, wir kommen sicherlich gleich zu. Die Dänen, naja, ne?
Hat keiner erwartet, auf jeden Fall.
Ne, also von Deutschland müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, ja. Wobei, das war dann ja eher eine Underachievement letztendlich, ja, wobei sie ja natürlich auch, wenn man die Halbfinals gesehen hat, völlig zu Recht im Achtelfinale ausgeschieden sind.
Ja, also Deutschland hätte hier spielerisch nicht viel zu suchen gehabt. Also das muss man auch nochmal wirklich herausheben. Das Spiel zwischen Spanien und Italien war eben auch, wie wir es anfangs gesagt haben, für den neutralen Zuschauer, du konntest dir das richtig gut angucken. Das hat wirklich Spaß gemacht. Augenweide, passender Begriff auf jeden Fall. Und die Italiener, das können wir so festhalten, sind jetzt im Finale und das haben sie sich übers Turnier verdient. Wie sie da abschneiden können gegen die Engländer, das besprechen wir gleich, aber müssen natürlich auch noch über das zweite Halbfinale sprechen, England gegen Dänemark. Das war ebenso spannend, das ging nicht ins Elfmeterschießen, aber in die Verlängerung. Das Elfmeterschießen hätten sich die Dänen gewünscht, die hier natürlich als Underdog gegen die Engländer im Wembley-Stadion da antreten und 60.000 Leute gegen sich hatten. Erstmal wurde sich 30 Minuten, ich sag's mal vorsichtig, man hat sich beschnuppert, also wer da dachte, die Engländer fegen da über die Dänen nur so hinweg, Fehlanzeige. Stattdessen, nach einer halben Stunde, das erste Gegentor für England bei dieser Europameisterschaft und zeitgleich auch das erste direkte Freistoßtor dieser Europameisterschaft. Mikkel Damsgaard, der 21-Jährige, mit einem wunderschönen Freistoß, Augenweide hast du gerade gesagt, das kann man da, denke ich, auch zu sagen, brachte Dänemark in Führung und das Tor konnte man sich mehrfach angucken, ne?
Aber auf jeden Fall, also das war nicht nur eine Augenweide, das war also ja richtig geil, ehrlich gesagt. Ich meine, über die Mauer, ja, also die meisten versuchen es ja tatsächlich dann an der Mauer vorbei, ins Torwarteck sozusagen, aber über die Mauer und trotzdem fast in den Winkel, das war schon wow.
Und dann der Torwart ist, also Pickford ist noch knapp dran, aber der Schuss hat im Endeffekt am Ende sich halt wirklich, wie man es dann auch immer sagt, senkt sich halt wie ein Stein und deswegen kannst du da nicht viel machen. Also in den Expertenrunden wurde dann gesagt, an einem guten Tag hält ein sehr guter Torwart den. In dem Moment würde ich sagen, Torwart trifft hier keine Schuld, das war einfach ein richtig, richtig guter Freistoß. Dann war natürlich die Frage, wie reagieren die Engländer darauf? Es gab in dieser Eigentor-Europameisterschaft dann selbstverständlich ein Eigentor, und zwar in diesem Halbfinale von Kjær, der konnte aber nicht so viel machen. Bukayo Saka, der die Hereingabe bringt, ein paar Minuten später war das nur nach dem Treffer der Dänen, und Kjær versucht dann vor Sterling irgendwie zu retten, was nicht mehr zu retten war, damit gab es dann das 1-1. Ich dachte dann vor allem in der zweiten Hälfte macht England den Deckel drauf, also mein Tipp auch in meinen ganzen Tipprunden war 2-1 nach der regulären Spielzeit. England hat sich noch einige Chancen erspielt, aber ich fand es dann doch überraschend geduldig und vorsichtig gespielt. Also es ging dann auch konsequenterweise in die Verlängerung. Das fand ich durchaus überraschend. Fandst du es auch überraschend?
Ja, es ist ja so. Ich meine, das Tor hätte natürlich fallen können, der Engländer, das 2-1. Aber du sagtest vorhin auch beschnuppern und so weiter und so fort. Ich glaube, was viele vergessen ist, wie stark die Dänen doch auch nach hinten gearbeitet haben, wie dicht die das Mittelfeld gemacht haben, insbesondere natürlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann weniger, vor allen Dingen haben dann die Dänen auch nicht mehr für Entlastung sorgen können. Das hat man dann gemerkt, und wenn dann so viel Druck aufgebaut wird von den Engländern, irgendwann, ja, wir haben es dann ja gesehen, kommen wir sicherlich gleich zu, gibt es einen Elfer oder irgendwie ein Eigentor. Ich meine, der wäre ja sowieso drin gewesen. Sterling war ja direkt hinter Kjær, der hätte ihn ja reingeschoben. Das sind dann aber dann genau diese Situationen, die du...
Das sind die Situationen, um die kommst du ja dann, da kommst du nicht drum rum. Das heißt, wenn du die ganze Zeit so unter Druck gesetzt wirst von einem Gegner, ergeben sich diese Fehler irgendwann.
Ganz genau, ganz genau. Ne? Und zeitweise hatte ich das Gefühl, ne, Spötter sagen das dann wahrscheinlich auch heute mal in den sozialen Medien, die Engländer hätten noch bis heute spielen können, hätten das Tor nicht gemacht, wenn der Elfer nicht passiert wäre, wenn das Eigentor nicht passiert wäre. Ich meine, selbst der Elfer war dann nur im Nachschuss drin. Andererseits, wie du sagtest, irgendwann wird der Druck zu groß und dann fällt ein Ding mal rein.
Zumal es bei den Dänen dann insgesamt der Effekt war, das wurde auch dann beim ZDF in der Expertenrunde danach hat man es festgehalten, und das stimmt schon, die Engländer haben ein bisschen mehr rotiert als die Dänen, und die Dänen waren halt einfach platt gespielt. Also die haben in diesem Turnier, auch wenn sie weniger Minuten auf dem Buckel haben in der EM jetzt als England, haben die trotzdem, die haben so viel rausgehauen, mussten so viel kämpfen, um überhaupt in dieses Halbfinale zu kommen. Die waren halt einfach platt. Erste Hälfte der Verlängerung, da gab es dann schon Powerplay der Engländer, die haben sich die Chancen erarbeitet, und dann, ja, war es eigentlich so, von allen strittigen Entscheidungen, die es ja durchaus gab in diesem Spiel, sucht sich der Schiedsrichter halt die aus für einen Elfmeter, die tendenziell am wenigsten Elfmeter war. Also in meinen Augen definitiv kein glasklarer Elfmeter. Jetzt kann man halt streiten, ist das eine glasklare Fehlentscheidung gewesen? Muss der Videoschiedsrichter da eingreifen? Ein Kontakt gab es ja. Was meinst du, war gerechtfertigt oder?
Nein, also für mich war das kein Elfmeter, ganz klar, aber der Videoschiedsrichter hat ja eingegriffen, so wie ich das verstanden habe. Und dann kommt diese Regelung, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat, es war ein Kontakt und deswegen ist es Elfmeter. Wenn man im 16er nicht mehr einen Kontakt haben darf, ohne dass es ein Foul ist, das geht für mich am Sinn des Spiels irgendwie dann vorbei, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde, als Schiedsrichter hat man auch eine gewisse Verantwortung fürs Spiel und für den Spielausgang. Man weiß einfach, wenn man in der Verlängerung einen Elfmeter gibt, dann greift man wirklich brutal ins Spiel ein.
Muss er sich vielleicht wenigstens nochmal angucken oder so.
Zum Beispiel, ja, es gibt diese Regelungen. Ich finde generell, das Thema Videoschiedsrichter war ganz gut bei der WM, bei der EM. Im Vergleich zum Beispiel zur Bundesliga. Es ging schneller und es war irgendwie klarer. Ja.
Transparenter.
Aber, transparenter, aber trotzdem, ich finde, in so einer Situation kann man in einem EM-Halbfinale in der Verlängerung keinen Elfmeter geben.
Manuel Gräfe hat das dann nochmal erklärt, auch beim ZDF danach, und hat gesagt, also der Videoschiedsrichter guckt sich das an, und in dem Moment, wo es keine klare Fehlentscheidung ist, sagt er, dann gilt die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob der Referee sich das nicht doch nochmal hätte angucken können und ob er gesagt hat, nö, ich bin mir sicher. Ist halt bitter. Also ich verstehe dann auch total die Dänen, die dann, die das natürlich frustriert. Und auch hier in Deutschland war es natürlich so, dass dann natürlich alle gesagt haben, kein Elfmeter, aber ich glaube, da sitzt noch ein bisschen der Stachel auch vom Achtelfinale. Insofern, ja, es gibt den Elfmeter, ist nun mal jetzt nicht zu ändern. Kane macht es dann im Nachschuss. Schmeichel, der generell ein richtig starkes Spiel gemacht hat im Tor der Dänen, pariert erst den Elfmeter, kann den aber nur nach vorne klatschen lassen und dann macht Kane macht das erste Tor eben in der Verlängerung, das entscheidende Tor, das 2:1, und das bringen die Engländer dann auch über die Zeit, und die Dänen, ja, haben versucht, sich gegenzustemmen, aber waren dann eben, wie gesagt, zu platt gespielt. Im gesamten Turnier die Engländer nur ein Gegentor, auch hier will ich die Frage stellen, sind sie jetzt verdient im Finale? Das wird ja ein Heimspiel für die.
Ja, auch die Engländer sind für mich verdient im Finale. So wie wir es bei den Italienern gesagt haben, muss man sagen, die Engländer sind verdient im Finale, weil sie einfach hinten wahnsinnig stark stehen. Ich meine, ein Gegentor, das war noch ein direkter Freistoß gestern, die sind nicht zu knacken. Und zum Fußball gehört, so leid das dem neutralen Zuschauer manchmal tut, auch eine gute Defensive.
Und die stand gut, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich habe auch gleich, wenn wir über das Finale selber reden, habe ich auch nochmal den Weg ins Finale beider Teams. Denn da wird sich das auch nochmal bestätigen. Für Dänemark, aber das wollen wir auf jeden Fall nicht untergehen lassen, das ist trotzdem eine Turnierleistung, die sind über sich hinausgewachsen. Gerade mit diesem Vorfall, das hätte ihnen ja keiner zugetraut. Christian Eriksen, sein Zusammenbruch, sein Herzstillstand da eben im ersten Spiel. Dass die es dann bis ins Halbfinale schaffen, ist eine Leistung, vor der kann man nur alle Hüte ziehen, oder? Also die haben sich ja wirklich ins Herz der Fans in Fußball-Europa gespielt.
Ich finde, bei den Dänen sieht man wieder ganz klar, wie wichtig der Kopf ist beim Fußball oder vielleicht auch beim Sport im Allgemeinen. Ja, also die irgendwie war jedem klar bei diesem Auftaktspiel nach dieser fürchterlichen Szene, dass die vielleicht sogar das Spiel verlieren. Ja, so gegen die Finnen zu verlieren im Auftaktspiel, aber dann wurden sie getragen von dieser, ja, von einer gewissen Begeisterung, ja, von einer gewissen Empathie und haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Gestern war nur einfach dann Schluss.
Und sie haben ja vor allem, also das war ja wirklich für die Dänen eine Sache, in dieser Gruppe überhaupt dann weiterzukommen. Also Belgien war der souveräne Gruppenerster, Dänemark hat es dann geschafft mit 3 Punkten. Letzten Endes weiterzukommen, also ist auch dann tatsächlich krass, wenn man sich das einmal dann vor Augen führt. Ich glaube, das erste Spiel gegen die Finnen, ich gucke gerade nochmal, verlieren sie dann ja sogar mit 1:0 und da denken ja auch alle, boah, gut, okay, es ist halt nicht mehr an Fußball zu denken. Und dann kommen sie aber zurück tatsächlich und wie du es gesagt hast, dann schaffen sie es eben, sich in diesem Turnier nochmal zu regenerieren, auch trotz der Niederlage gegen Belgien am zweiten Gruppenspieltag, das wichtige, hohe Ergebnis dann am dritten Spieltag, was sie sich dann geholt haben, als sie 4:1 gegen Russland gewannen. Damit sind sie, ich glaube, auch eine der ersten Mannschaften, die als Gruppenzweiter mit nur einem Sieg in der Gruppenphase weitergekommen ist und 2 Niederlagen. Das ist auch mal eine ganz interessante Statistik. Also das zeigt, wenn die Einstellung stimmt, wenn da wirklich so eine Einheit zusammenwächst, dann können die über sich hinauswachsen. Und das in diesem Turnier zu sehen, war wirklich richtig, richtig schön, eine richtig schöne Fußballgeschichte. Und die Dänen haben uns hier sehr, sehr viel Freude bereitet. Waren hier in diesem Spiel gegen England dann am Ende unterlegen. Die Atmosphäre war schon krass im Wembley, wenn die Engländer da spielen vor 60.000 eigenen Fans. Wie groß wird dieser Faktor denn fürs Finale England gegen Italien? Es wird ja wieder sehr laut und es wird wieder sehr viel pro England sein.
Es wird mehr oder weniger, es gibt ja italienische Italiener in England, die dürfen ja rein ins Stadion, aber trotzdem ist natürlich die überwältigende Mehrheit für England und man hat es gestern ja auch gesehen, was das tatsächlich bewirken kann. Es gibt so 2-3 Stadien auf der Welt, die sind auch für die hartgesottensten Profis, glaube ich, noch immer was Besonderes. Und Wembley gehört einfach dazu. Also das hört man auch, wenn man mal mit Spielern spricht. Bernabeu in Madrid ist auch so ein Stadion, wo schon noch irgendwie ein bisschen die Knie weich werden, selbst bei den härtesten Profis. Und wie gesagt, Wembley gehört dazu. Und egal, wie hart die Italiener dann auch vielleicht tun und egal, wie selbstbewusst sie sind, ja, nein, es wird einen Unterschied machen.
Ich bin sehr gespannt auf dieses Finale. Zwei defensiv starke Mannschaften. Gucken wir uns den Weg ins Finale nochmal an. Italien, Gruppenerster gegen Wales, die Schweiz, Türkei. 7:0 Tore, 3 Spiele, 3 Siege. Das war sehr souverän. Dann das Achtelfinale, 2-1 gegen Österreich nach Verlängerung. Dann gegen Belgien, 2-1 im Viertelfinale. Jetzt im Halbfinale gegen die Spanier im Elfmeterschießen durchgesetzt. Also wer solche Gegner aus dem Weg räumt, der hat es auch verdient. Das haben wir jetzt gerade schon eben unterstrichen. Und der Weg ins Finale für England, tendenziell könnte man dann meinen, ist es der vermeintlich leichtere Weg. Also kannst gleich gerne nochmal deine Einschätzung dazu geben. Also Gruppenerster mit 2 Toren, 7 Punkten, also wirklich ganz minimalistisch gegen Kroatien, Tschechien und Schottland durchgesetzt. Dann das 2:0 gegen Deutschland, das war, glaube ich, der Schlüssel einfach fürs Selbstvertrauen. Ab dann haben sie wirklich dran geglaubt. Dann das 4:0 gegen die Ukraine. Das war das Auswärtsspiel in Rom. Jetzt das Halbfinale gegen Dänemark. Auch diese Prüfung haben sie bestanden. Aber wenn man das so liest, tendenziell, wenn wir jetzt, ja, wobei, wenn die Deutschen in der aktuellen Form sind, halt auch nicht die aktuelle, sind nicht die krasse Bedrohung gewesen. Die Engländer vermeintlich mit dem leichteren Weg. Kann man das so stehen lassen?
Ja, absolut. Ich meine, bei den Italienern, wer Spanien schlägt, wer Belgien schlägt, da gibt's nicht mehr viel, ja. So. Und die Engländer haben natürlich gegen Deutschland, du hast es richtig als Schlüsselspiel bezeichnet, wenn wir uns erinnern, es hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Also Verlängerung wäre vielleicht möglich gewesen. Wir erinnern uns alle an Thomas Müller, an seine Riesenchance. Das wäre das 1-1 gewesen. Ja. Der Sieg für die Engländer war verdient, aber Fußball ist manchmal einfach und es hätte auch anders ausgehen können. Mhm. Und auch gestern gegen die Dänen. Die Dänen haben geführt, haben die erste Halbzeit, fand ich, auch immer wieder für Entlastung gesorgt. Zweite Halbzeit sind sie eingebrochen. Aber auch das gestrige Spiel hätte anders ausgehen können. Und von daher hatten sie auf jeden Fall die einfacheren Gegner und haben nicht ganz so überzeugend gespielt wie die Italiener.
Bilanz, 10-mal Italien, 6-mal England, 9-mal unentschieden. Also das gab es in diesen 25 Spielen, die sie jetzt gegeneinander schon bestritten haben. Bei großen Turnieren England gegen Italien, beim Blick auf die Statistik, sieglos. Die Engländer jetzt auch zum ersten Mal seit den 60ern wieder in einem Endspiel bei einer Europameisterschaft beziehungsweise bei so einem richtig großen Turnier. Große Frage ist natürlich, wer hat die Nase vorn und was ist jetzt dein Tipp fürs Finale?
Statistiken, insbesondere diese historischen Statistiken, sind natürlich was Herrliches, kann man stundenlang drüber philosophieren.
Bringt
leider
halt manchmal
haben
nicht so
sie
viel,
null,
ne?
Auswirkungen für das Spiel an sich. Vielleicht mit Ausnahme, wenn es England-Deutschland im Elfmeterschießen ist, dann hat es vielleicht tatsächlich auch auf das nächste Spiel nochmal eine Auswirkung. Ganz schwere Nummer, Tobias, ganz schwere Nummer. Ich habe im Blut, dass es diesmal nicht reicht für die Engländer. Sprich, die Italiener werden 2-1 gewinnen.
Ist ein Tipp, den man absolut zu rechtfertigen kann. Ich muss natürlich, weil ich hier seit der Vorschau sage, ich setze alles auf England. Ich sage, das ist deren Turnier. Werde ich natürlich auch im Finale auf England setzen. Aber das könnte eine ganz krumme Nummer werden, die vielleicht auch bis ins Elfmeterschießen geht. Das ist halt irgendwie, wenn man sich dieses Turnier anschaut, ganz richtig, wie du meintest, es hätte anders ausgehen können und es gab Spiele, da stand es eben wirklich auf der Kippe und da waren die Engländer am Ende, es war halt wirklich so, als es machte auf mich so den Eindruck, als wäre halt irgendwie dann da oben der Fußballgott und der sagt, so, das ist halt jetzt euer Jahr, ihr kommt halt jetzt weiter, ihr habt halt dieses Quäntchen Glück, was den anderen dann manchmal fehlt, das habt ihr und deswegen sind sie jetzt im Finale und eigentlich ist es ja wie im Bilderbuch, Finale im Wembley vor eigenen Fans, also Ende der Pandemie in An- und Abführung, also es werden ja immer mehr Fälle bekannt von Corona-Infektionen, das haben wir ja letzte Ausgabe auch besprochen, also hört da gerne nochmal rein für unsere Einschätzung, wir haben uns ja so positioniert, dass das sehr kritisch zu beäugen ist und ja, deswegen eigentlich, wie das ganze Szenario aufgebaut ist, muss England jetzt eigentlich auch diesen letzten Schritt gehen. Die Italiener wären natürlich miese Spielverderber, wenn die das wirklich holen und dann fahren die mit ihrem Pott zurück, dann heißt es ja, da gibt es jetzt viele Italiener, die nicht sagen, it's coming home, it's coming to Rome. Ja. Also, das ist auch ganz lustig. Ich glaube, das wird echt, es wird eine enge Nummer. Man kann beides tippen. Ich kann euch leider keine Tippspielprognose nehmen, aber um meine Kredibilität nicht zu verspielen, Andreas, sage ich, dass England das Ding macht.
Musst du ja sagen, Tobias.
Muss ich sagen.
Und wir haben eine schöne Wette am Laufen.
Über einen Wetteinsatz müssen wir dann uns nochmal hinter verschlossenen Türen vielleicht unterhalten. Vielleicht abschließend, wie blickst du jetzt, also du warst ja jetzt hier das erste Mal im Update mit dabei, wie blickst du jetzt bisher auf das Turnier zurück? Das war ja vor der EM so, dass die Vorfreude, die ließ ja immer so ein bisschen auf sich warten, dann war sie irgendwie doch da. Was war das jetzt für dich für ein Turnier? War es jetzt dieses große Fest, was sich die UEFA gewünscht hat, oder wie hast du es wahrgenommen?
Ich nehme es jetzt als Fan wahr, ja. Also ich war genauso kritisch, was die Zuschauerzahlen angeht, wie viele hier in Deutschland. Man lässt sich aber ein bisschen anstecken, das muss ich ja sagen. So, wir kamen aus der Bundesliga-Saison, wir haben alle unsere Teams der Herzen, ja, bei mir ging es noch ein bisschen länger, die Bundesliga-Saison, als für andere Fans und plötzlich war dann die EM da und es fing sehr schleppend an bei mir, so vom Gefühl her. Ich habe ein paar Spiele gesehen, habe mir dann aber wahrscheinlich auch die Spiele rausgeguckt, die, naja, man musste sie nicht unbedingt gucken, ja, so. Und eigentlich tatsächlich dann auch durch die englischen Fans war plötzlich dann doch das Gefühl da. Ja, dann das Deutschlandspiel gegen England, klar, musste man gucken. Und dann ging es, also in der K.O.-Phase. In der K.O.-Phase wurde es tatsächlich ein Erlebnis.
Auch viele Verlängerungen, ne?
Also. Viele Verlängerungen, genau, aber auch guter Fußball. Wie gesagt, Italiener, Spanier, guter Fußball, die Belgier haben auch einen guten Fußball gespielt, natürlich. Es hat Spaß gemacht.
Ich bin gespannt auf das Finale und hoffe, dass uns auch das Spaß machen wird. Das werden wir uns dann ansehen und am Montag drüber sprechen. Das soll es fürs Update heute dann erst einmal gewesen sein. Vielen lieben Dank, Andreas, dass du hier mit am Start warst. Wir sehen uns dann in der Redaktion und unterhalten uns möglicherweise noch über die Wette. Und danke, dass du mit am Start warst.
Danke dir.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank an euch natürlich auch fürs Zuhören oder auf YouTube fürs Zuschauen. Ihr findet unser Update ja auf YouTube und auch auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes und Co. Und selbstverständlich auch wieder der liebe Verweis auf Instagram. Dort könnt ihr euch übrigens mal angucken, wie sich die Engländer auf das Halbfinale vorbereitet haben. Sie sind auf bunten Einhörnern geritten. Das hört sich verrückt an, ist aber so. Checkt das mal ab. Und in diesem Sinne war es das für heute. Wir freuen uns, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Viel Spaß mit dem Finale und bis dahin macht's gut. Bleibt am Ball. Ciao.